ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Mama, ich geh auf den Ball!
Du wirst das hübscheste Mädchen von allen sein.
Einer der schrägsten Berlinale-Filme in diesem Jahr ist jetzt angelaufen bei uns. The Ugly Stepsister ist im Grunde genommen eine Übermalung des berühmten Märchens der Brüder Grimm, also Aschenputtel, sehr neu gedacht. Über diesen Film werden wir reden. Wir haben großartige Gäste. Bei uns zum Beispiel ist heute die neue Chefin der Deutschen Kinemathek, also eine der wichtigsten filmischen Institutionen in Deutschland. Jetzt also ein Neustart, nachdem der Chef auf Rente gegangen ist. Und wir freuen uns auch sehr auf den Besuch von Daniel Abmer, hervorragend. Dokumentarfilmregisseur, der einen beglückenden Film gemacht hat, Im Prinzip Familie. Also in der zweiten Stunde geht es dann auch sehr intensiv um Dokumentarfilm, denn außerdem laden wir ein zum großen Festival Dokumentale. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Auf der Berlinale hatte der Buddy-Horror-Film The Ugly Stepsisters der norwegischen Regisseurin Emilie Blichfeld für Furore gesorgt und auch für Angst, für Aufschreien im Kino. Es ist wirklich ein ziemlich heftiger Film, eine abgefahrene Variante des Aschenputtel-Märchens. Aber die Perspektive ist eben nicht die der gedemütigten Magd, sondern die Hauptfigur ist, wie der Titel schon andeutet, die sogenannte hässliche Stiefschwester. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich Anke Lewicke. Hallo, hallo.
Morgen, Knut.
Und Anke, kann man sich mit dieser Heldin auch identifizieren? Es gehört beim Märchen ja dazu, dass man auf der Seite der Heldin steht.
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Also sie heißt Elvira und sie fühlt sich eigentlich ganz wohl in ihrer Haut. Sie ist so ein süßer Teenager mit Klammer. Und ihre Mutter hat gerade neu geheiratet. Jetzt zieht sie mit ihrer kleinen Schwester in ein schönes, großes Anwesen. Und da wohnt eben die Tochter des Hausherrn Agnes, die sehr schön ist. Der Hausherr stirbt aber schon am Hochzeitstag. Und jetzt gibt es eigentlich kein Geld mehr in diesem Hause. Und deshalb sollen die Töchter verheiratet werden. Eben Elvira oder auch Agnes. Und Agnes sieht eben so gut aus. Und Elvira passt nicht so in das klassische Schönheitsideal rein. Aber was ich schon meinte, sie selbst findet sich eigentlich schön. Und dann werden die so trainiert für diese Brautwerbung mit dem Prinzen. Und sie tanzt so schön Ballett. Und sie kriegt dann aber von der Ballettlehrerin gesagt, geh mal nach hinten rein. Und so geht das eben die ganze Zeit weiter. Also sie wird hier im Grunde gedemütigt und nicht die Magd, das ist andersrum. Und das Ganze wird eben wirklich auf die Spitze getrieben, weil, ja, es ist eine Märchenverfilmung und ich kann nur sagen, Kukuruku, Kukuruku, Blut ist im Schuh. Hier ist wirklich viel Blut im Schuh und auf der Leinwand.
Ich meine, auch wenn das wirklich, wie du sagst, auf die Spitze getrieben wird, es steckt der Märchen auch drin. Also dieses Grausame, dieses was abschneiden, aufschneiden, verändern, das passiert in diesem Film ja auch ein Interessanterweise, Anke, haben wir derzeit relativ viele Regisseurinnen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, wie Schönheitswahn, Rollenmuster, Selbstermächtigung. Und das sind immer Filme, die basieren auf dem schönen alten Genre des Buddy-Horror. Woran liegt das?
Naja, weil man damit eben das so ganz gut explizit erklären kann. Ich meine, es wird ja alles mit dem Körper ausgetragen. Also zeigt man das auch und zeigt eben auch die Verletzlichkeit des Körpers, zeigt, was eben mit dem Körper gemacht wird. Und dieser Film basiert ja so ein bisschen auch auf dem Spruch, wer schön sein will, muss leiden. Den habe ich immer gehasst. Ja. Und die Regisseurin hasst diesen Spruch auch und zeigt eben, was das wirklich für diese Mädchen heißt. Also der Film spielt ja vor 150 Jahren, hat ja auch so eine schöne Märchenkulisse, aber auch schon damals war es eben so. Nur, dass man damals keine Betäubung hatte, sondern mit Hammer und Meißel eben die Nase gerade gerichtet hat oder lange Wimpern wurden eben angenäht. Also das wird alles explizit gezeigt. Es geht aber auch darum, die kleine Elvira isst ja auch gerne und ja, damit sie weiter essen kann, nimmt sie eben Bandwurm. Und ich finde das aber trotzdem so schön, dass die Regisseurin dieser Elvira immer noch so Auszeiten gibt, dass sie ihren Träumen nachhängen kann. Und wenn sie dann aus den Träumen geweckt wird, ist der Schock aber immer umso größer. Also da bricht die böse Realität. Die Realität ist ja eigentlich böse wieder rein.
Anke, wir denken natürlich als Vergleich an The Substance mit Demi Moore, der dieses Genre auch ganz wunderbar neu erweitert hat, dieser Film, finde ich, neu belebt hat, Body Horror. Man muss schon sagen, The Ugly Stepsister geht ein ganz eigenes eigenen Weg. Das ist schon eine eigene Handschrift.
Ja, das würde ich auch auf alle Fälle sagen. Ich meine, wir haben ja noch mal in Cannes gerade vor 2 Wochen mitbekommen, was der Schönheitswahn so alles anstellt. Das konnten wir ja live auf dem roten Teppich erleben. Aber ich finde den Film auch klug. Ich musste einfach sehr viel auch an Toxic denken. Der Film aus Litauen, der ist jetzt sehr realistisch erzählt, aber da geht es auch um Mädchen, die eben Bandwürmer nehmen, um sich eben, in Form zu bringen. Und was ich dem Film auch so schätze, ist, dass er das Sexuelle mit so einbaut. Ich meine, Pubertät ist auch die Entdeckung des eigenen Körpers, die Entdeckung des anderen Körpers. Und Elvira kriegt ja auf einmal mit, dass um sie herum die Leute alle Sex haben. Also deshalb guckt sie auch nochmal anders auf ihren Körper. Und wie die Sexualität in diese Fantasiewelt und gleichzeitig in die Realität nochmal eingebunden wird, das ist schon ganz schön eindrücklich.
Und außerdem ist es auch ein schöner Beitrag zum Thema Märchenfilme. Streng genommen ist es auch ein Märchenfilm, wenn auch ein sehr, sehr blutiger. Für uns gesehen von Anke Lewicke, The Ugly Stepsister. Ich danke dir, Anke. Tschüss.
Ja, es war einmal Knut und Anke. Tschüss.
Wenn Sie Modell werden wollen, müssen Sie...
Ich habe behauptet, dass ich Modell werden will. Sie haben mich gefragt, ob ich für Sie posieren will.
Ich kenne nicht mal deinen Namen.
Macht. Und du?
Pierre. Willst du mit mir leben? Das sind meine Freunde, Dina B., Cerise, Signac, Buya. Und zusammen wollen wir jetzt die moderne Malerei revolutionieren.
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem französischen Film Dibonas, Malen und Lieben. Und damit sind wir wieder im allseits so beliebten Genre des Biopics. Diesmal also der große französische Postimpressionist, der hier porträtiert wird von Martin Provost. Und ich muss dazu sagen, dieser Film hatte im vergangenen Jahr seine Premiere in Cannes. Und in der Nähe von Cannes, kann man mit dem Bus hinfahren, ist Le Canet. Und das wiederum ist der Ort, an dem er lange gelebt hat. Also wirklich jahrzehntelang gibt es ein schönes Museum und etwas weiter oben dann auch sein Wohnhaus, fantastisch, alles schön gelegen, aber gedreht wurde da nicht. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich Katja Nikodemus. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Die sich diesen Film ja auch angesehen hat, Katja, denn das Problem ist, trotzdem ist das ja eine relativ große Stadt. Also inzwischen ist alles so eingebaut und städtisch und urban. Das wollte der Regisseur nicht. Er wollte wirklich zeigen, die Landschaft damals noch, die Weite, die Schönheit, in der Bonnat gelebt hat. Und der hier porträtiert wird, nicht nur als Maler, Katja, sondern eben als Liebender. Und welche Liebe steht hier im Mittelpunkt des Films?
Ja, es geht eigentlich um eine Lebensliebe, kann man sagen, um die Beziehung eben zwischen Bonnat und Marthe de Méligny, seiner sogenannten Muse, wobei der Begriff wirklich verstaubt ist, das macht der Film im Übrigen auch ziemlich klar. Und in jedem Fall war ja Marthe auf ca. 140 Gemälden und 700 Zeichnungen von Bonnat zu sehen. Und der Film erzählt diese Beziehung über 50 Jahre hinweg, also vom Kennenlernen um 1890 bis zu Marthes Tod. Und Bonnat wird eben gespielt von Vincent Marcagny und Marthe von Cécile de France. Und Marthe wird im Verlaufe dieser Beziehung eben nicht nur Inspiratorin und Modell und geliebt und Gefährtin sein, sie wird auch selbst anfangen zu malen. Und der Film holt eben diese, ja, man kann schon sagen, dem breiten Publikum, auch mir, eher unbekannte Figur aus dem Schatten des Malers Bonnat und aus dem Schatten der Geschichte, kann man sagen.
Er hat etwa 2000 Bilder geschaffen, also die sie erhalten haben. Und auf einem Drittel, habe ich jetzt mal gelesen, auf einem Drittel ist irgendwie immer Marthe zu sehen, in unterschiedlichsten Spielarten und Varianten. Also wirklich, sie hat sein Werk sehr geprägt. Hat ja nun, könnte man ja sagen, wie du es gerade geschildert hast, so habe ich es auch empfunden und kann, dass das so eine Art feministische Lesart einer historischen Geschichte ist.
Also ich würde sagen, das ist in jedem Fall der inhaltliche Ansatz. Und schon bei der ersten Begegnung der beiden, ne, da steht sie ihm ja Modell, ne, und er fordert, dass sie ihre Brüste entblößen soll. Und sie weigert sich zunächst. Und auch, dass die Männer eben malen und die Frauen gemalt werden. Diese festgefahrene Arbeits- und Geschlechterbeziehung, die wird auch gleich in Frage gestellt zu Beginn, wobei es ein bisschen dauert, bis das auch eingelöst wird im Film. Und der Film erzählt eben diese Beziehung in verschiedenen Stationen. Von Paris aus geht's aufs Land, in ein Haus an der Seine. Es wird viel nackt gebadet und nackt durchs Bild geflitzt. Sie kommt aus ärmlicheren Verhältnissen. Sie wird als die lebendige, als naturverbundene Figur gezeichnet. Er als eher introvertierter Maler. Es gibt viel schwelgerisch gefilmte Natur, also lichtdurchflutete Bilder. Der Sommer scheint eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, fast der schon kitschige Dauerzustand dieses Paares zu sein, zu plänkelnder Musik. Es ist aber klar, wo ihr Platz ist, nämlich eher in der Küche, eher als Frau an seiner Seite. Und er betrügt sie und sie leidet und schmollt und Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, Knut. Für mich zeigt, der Film machte Mélanie zu sehr als Reaktion auf Bonnard. Also seine Erfolge und seine Eskapaden, auch seine Betrügereien mit anderen Frauen, seine Affären, die geben halt den Rhythmus vor und sie reagiert eher.
Finde ich auch. Gleichzeitig fand ich merkwürdig, dass das Zeitgeschehen, also er ist 1947 gestorben, also hat die ganze Besatzungszeit miterlebt, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also die Zeitumstände sind merkwürdig entrückt. Auf der anderen Seite, und das hast du eben auch schon angedeutet, finde ich, dass so seine Farbwelt, und er ist ja ein Meister eben der explodierenden Farben, des flirrenden Lichts, dass die irgendwie schon diese Welt zu sehen ist, in dem Film zu spüren ist. Also die Malerei spielt hier schon eine Rolle und sie prägt den Blick.
Ja, vor allem finde ich, dass das auch ganz gut eingebettet ist in so eine künstlerische Gesamtatmosphäre zu jener Zeit. Also der Aufbruch in Paris um die Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg. Also Claude Monet kommt einfach so zu Besuch und bringt gebratenes Huhn mit und Rotwein. Es ist von einem jungen Komponisten namens Ravel die Rede, von Diaghilev und Debussy, die die Pariser Kulturwelt aufmischen. Und auch die von Bonnard mitbegründete Künstlergruppe, die Nabi, die taucht ja auf. Da ist der Film auch angenehm volksschulhaft, finde ich. Und ja, auch seine Kunst eben, die sich ja immer kühner in Richtung Farblichkeit und Abstraktion bewegt hat, die findet schon hier statt. Aber es bleiben doch auch seltsam viele Fragen offen. Also zum Beispiel, veränderte sich sein malerischer Blick auf Marthe im Laufe der Jahrzehnte? Oder wie blickte sie denn auf seine Porträts von ihr? Das finde ich ja interessante Fragen. Und ich finde, dass ihre Bilder dann leider doch zu kurz kommen. Die sind wirklich eher Beiwerk und Illustrationen, man kann sagen, einer emanzipatorischen Trotzphase. Und von Marthes eigener künstlerischer Welt erfahren wir eigentlich nichts oder wenig. Der Film unterschlägt zum Beispiel auch, dass sie eine eigene künstlerische Ausbildung hatte. Hier wird sie zur Malerin eben, ja, weil sie die Betrogene ist und sich irgendwie ausdrücken muss.
Katja, letztes Wort noch zu den Schauspielern, Schauspielerinnen. Du hast ja schon gesagt, der Film ist großartig besetzt. Wir haben Wong Song McCain als Bonnard und dann die von uns beiden ja sehr geschätzte Cécile de France. Würdest du sagen, der Film lohnt sich auch wegen der Schauspieler, vor allem wegen der Schauspieler?
Also ich finde auf jeden Fall, Vincent Macaigne, das ist ja der Darsteller von Bonnard, der ist wirklich ein fantastischer Schauspieler. Aber ich finde schon, dass der Film getragen wird von Cécile de France als Marthe. Allein durch ihr Spiel und ihr Temperament wird diese Figur der Marthe eigentlich viel komplexer, als der Film sie anlegt. Also so zwischen Überschwang und Depression und Fügsamkeit und Rebellion. Und ich finde selbst die Tatsache, dass Marthe am Ende so mit grauer Perücke und Brille und faltig geschminktem Gesicht gespielt werden muss, wird durch Cécile de France erträglich. Also sie hebt den Film an, sie erfüllt ihn wirklich mit Leben. Und ich finde einfach, Drehbuch und Kamera hätten sich viel mehr auf diese wunderbare Schauspielerin verlassen können oder sollen.
Aber ich kann mir vorstellen, der Film, du hast ja gerade gesagt, so ein bisschen Volkshochschule, hat vielleicht auch den Effekt, wenn man so durch eine Galerie geht, dass man dann vielleicht nicht nur zu Monet und Renoir geht und Manet, sondern auch mal genauer hinsieht, wie Pierre Bonnard den Impressionismus irgendwie überwunden hat und gleichzeitig aufgehoben hat. Und da gibt es sogar eine alte Nationalgalerie in Berlin, sehr schöne Werke von ihm. Also es lohnt sich auch mal Bonnard vielleicht zu entdecken durch diesen Film. Katja, dir ganz herzlichen Dank, die Bonnards Malen und Lieben. Dankeschön.
Gerne, Knut. Und nächstes Jahr möchte ich mit dir nach Cannes, in Cannes, von Cannes aus nach Le Canet fahren mit dem Buschen. Und da zeigst du mir das Haus.
Das machen wir, diesen Ausflug, versprochen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Nun also ist sie bei uns und ich freue mich darüber sehr, denn es ist eine aufregende Woche für sie, vermute ich mal, dass wirklich viel passiert ist. Jetzt so ganz offiziell im Amt seit dieser Woche eben als Chefin der Deutschen Kinemathek, dieser wichtigen, sehr schwierigen, wahrscheinlich auch nicht leicht zu verwaltenden großen Institution, die ja ohnehin jetzt gerade in so einer Umwandlungsphase ist. Also insofern ist es ein besonders wichtiges Datum, dass es endlich wieder jemand an der Spitze gibt. 19 Jahre war Rainer Rother dort der Chef. Jetzt ist es Helene Geritzen, die ich erstmal ganz herzlich begrüße. Schön. Und herzlichen Glückwunsch natürlich zu diesem tollen Job.
Vielen Dank, hallo.
Helene, du kommst aus den Niederlanden. Deine Vita ist wirklich total beeindruckend. Also wir sind uns da bestimmt auch schon mal begegnet, irgendwie beim Literaturfestival.
Cottbus, denke ich, oder Cottbus, beim Literaturfestival.
Dann GoEast, natürlich hast du lange gearbeitet, also osteuropäisches Kino, intensiv betreut. Aber was war so der Grund für dich, nach all diesen sehr verschiedenen Stationen, auch der kreativen Arbeit, hast du auch gemacht, im Dokumentarfilmbereich, zu sagen, also jetzt ist für mich der Punkt gekommen, ich bewerbe mich jetzt auf diese Stelle.
Naja, ich sag mal so, ich komme aus den Niederlanden, habe viel in Osteuropa gearbeitet, da ist Deutschland natürlich genau dazwischen. aber es ist tatsächlich so, dass der deutsche Film von Anfang an viele Berührungspunkte hat mit Osteuropa, natürlich die großen Ufa-Stars zum Beispiel, ne, so Pola Negri oder Lidia Barova, die ja alle hier tätig waren und auch umgekehrt im Fernsehbereich, das darf man ja auch nicht vergessen. Die Kinemathek hat auch ein Fernseharchiv. Da gibt es natürlich sehr viele niederländische Berührungspunkte. Mhm. Aber das war nicht der Hauptgrund, weswegen ich mich beworben habe. Bei Go East, bei dem Filmfestival für den mittel- und osteuropäischen Film, das ja vom DFF veranstaltet wird. Das ist das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt. Es ist ja auch eine Filmerbeinstitution. Da haben wir traditionell auch immer viele historische Programme veranstaltet, Symposien veranstaltet. Und ich hatte da sehr viel Berührung mit Archiven, eigentlich weltweit, aber vor allem in Deutschland und in Mittel- und Osteuropa. Und habe dort gemerkt, das historische Filmschaffen macht mir immer mehr Spaß. Und das Scouten nach immer neuen Filmen, neuen Talenten, finde ich so ein bisschen ermüdend. Aber es gibt so viel zu entdecken in der Filmgeschichte. Und als ich dann gesehen habe, dass die Stelle von Rainer Rother nach 19 Jahren tatsächlich ausgeschrieben wurde, ich habe natürlich zuerst gezweifelt, weil ich bin eine Festivalperson. Ich habe zwar an einer Filmerbeinstitution gearbeitet, aber traut man sich das zu? Das ist natürlich eine Frage. Und ich habe dann die ehemalige Direktorin vom DFF angerufen, die wohnt mittlerweile in Spanien, Claudia Dillmann.
Genau, die kenne ich auch gut, ja.
Und die hat dann die simple Frage gestellt, was lässt sie noch zweifeln?
Ja, ja.
Und die Frage konnte ich nicht beantworten.
Da kam die.
Dann habe ich meine Vita runtergeschrieben, mich beworben und jetzt sind wir hier.
Ja, wie schön. Du sprichst übrigens wirklich fast alle Sprachen, nicht nur Deutsch so toll, sondern eben auch Russisch. Wir haben es auch Russisch vorhin ein bisschen beide versucht, mal kurz im Vorgespräch. Und viele andere Sprachen, auch das ist eine gute Voraussetzung natürlich, dass man sich verständlich machen kann. Aber du hast es eben gerade gesagt, deine Arbeit bisher war eine sehr aktuelle. Nicht bei Festivals arbeitet man vor allem eben, wie du sagst, im aktuellen Film mit neuen Talenten. Jetzt einzusteigen in das Erbe. Hast du da vielleicht auch manchmal ein bisschen Angst davon, sagst du, boah, jetzt sitze ich nur noch im Archiv, es wird jetzt nur noch um mich herum, werden sich Aktenordner stapeln und die aktuelle schöne Arbeit ist eben wirklich vorbei?
Nee, überhaupt nicht. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass das Filmerbe eine bessere Anbindung an die Filmbranche findet. Momentan agieren die oft doch sehr gespalten, muss man leider sagen. Und ich denke auch, das neue Haus im E-Werk kann dafür eine Bühne bieten. Also die Deutsche Kinemathek und das Filmmuseum am Potsdamer Platz. Ich habe die Ausstellungen natürlich immer sehr gerne besucht. Ja. Es ist auch ein absoluter Verlust, dass wir jetzt die große Ausstellung nicht mehr haben. Aber dafür werden wir jetzt ein Kino haben. Und auch in Zukunft, wenn wir das neue Filmhaus planen, da muss unbedingt ein Kino dabei sein, weil nur so kann man eigentlich die aktive Filmbranche mit anbinden, die Filmhochschulen auch einladen ins Haus, Kooperationen angehen mit anderen Häusern. Also das ist, glaube ich, absolut gefragt. Mein Schwerpunkt liegt natürlich bei der Vermittlung, also die Außenwirkung der Kinemathek. Rainer Rother hat einen ganz anderen Hintergrund.
Der Filmhistoriker auch.
Der ist wirklich Filmhistoriker, ist da ganz tief drin. Aber natürlich haben wir die Fachabteilung, die diese Kenntnisse mitbringen. Und das ist wirklich sehr, sehr inspirierend, von diesen Menschen umgeben zu sein.
Du hast es gerade schon angedeutet, also im Augenblick ist ja so eine Auflösungserscheinung am Potsdamer Platz. Also die Auflösung ist eigentlich durch. Die Filmhochschule geht weg, das Kino ist nicht mehr da, das Museum ist geschlossen. Das war ja bei allen Schwierigkeiten doch eine räumliche Nähe, die ganz inspirierend war. Also unten im Keller dann das Arsenal, das jetzt gerade heimatlos rumzieht, irgendwann in Silent Green gehen wird. Aber wird das wahrscheinlich für dich jetzt auch schwieriger werden, kann ich mir vorstellen, diese Vernetzung, von der du sprichst, herzustellen? Einfach schon, weil man gar nicht weiß, wo sind die gerade jetzt alle?
Ich weiß ziemlich genau, wo die alle sind. Ich bin auch sehr gerne im Silent Green zum Beispiel im Wedding. Also Adlershof war ich noch nicht, muss ich gestehen. Das ist das Zwischenquartier der DFFB, der Filmhochschule. Mhm. Ich sag mal so, Vernetzung funktioniert ja auch auf menschlicher Ebene und das kriegen wir hin. Aber du hast schon recht. Ich sage immer über den Potsdamer Platz, die Idee war super, die Umsetzung ist leider komplett gescheitert.
Ja, ist wirklich gescheitert. Das hat auch politische Gründe, über die wir jetzt lange reden könnten. Das ist wirklich ein Mangel an Weitsicht.
Das ist meine erste Woche jetzt. Ja. Also vielleicht, ich glaube, dafür haben wir noch viel Gelegenheit in den nächsten Jahren.
Für die Politik zu schimpfen, aber es ist wirklich der Mangel an Weitsicht gewesen, weil man hat das ja kommen sehen. Das muss man schon nochmal an der Stelle ganz deutlich sagen. Helen Gerritsen ist bei uns zu Gast. Sie hat in dieser Woche jetzt offiziell angefangen. Das heißt, es gab durchaus schon so Vorverträge. Du hast schon ein bisschen was gemacht jetzt in deiner Funktion.
Ja, genau. Also ich habe einen Vorstandskollegen, das ist der Verwaltungsdirektor Florian Bolenius, und auch Rainer Rother war da noch im Amt. Also wir haben zu dritt ganz viel uns abgestimmt, auch darüber, wie die neue Halle im E-Werk aussehen wird. Also die Bibliothek hat jetzt wieder geöffnet. Auch das Filmarchiv hat wieder geöffnet mit den Sichtungsplätzen. Das sind alles Entwicklungen, die ich schon teilweise mit betreut habe, nur durfte ich noch keine Unterschriften liefern.
Das geht ab jetzt. Jetzt kannst du auch unterschreiben. Genau. Und wenn du sagst, da sind jetzt also schon Teilbereiche geöffnet, die sind dann auch im E-Werk schon? Oder wo kann man jetzt die Bücher und die Filme sich ansehen?
Die Bibliothek, die ist tatsächlich im E-Werk geöffnet. Auf unserer Webseite finden Sie auch genau die Öffnungszeiten. Es gibt auch wieder Führungen durch die Bibliothek am Donnerstag, am späten Nachmittag. Filmsichtungen muss man sich natürlich vorher anmelden, damit die Filme auch aus dem Archiv kommen können. Und auch die Sammlungen, das heißt das Textilarchiv, das Gerätearchiv, das Grafikarchiv, das Fotoarchiv, wo wir diese ganze tolle Sachen alle haben. Am Imhoffweg ab September haben wir da wieder geöffnet. Da herrscht natürlich Chaos, weil dieser Umzug war wirklich nicht ohne. Und ich ziehe wirklich meinen Hut vor den Kollegen, die das in so kurzer Zeit auch hingekriegt haben.
Ja, und das auch seelisch zu verkraften, muss man einfach mal sagen. Also ich war auch bei der Schließung dann dabei, letzter Abend im Filmmuseum, Museum für Film und Fernsehen. Das war schon ganz bitter. Jetzt hast du ja schon einige Punkte genannt, aber das richtige, sag ich mal, Filmmuseum, das wird noch auf sich warten lassen. Im E-Werk, also es ist eine Zwischenstation ja sowieso erstmal nur. Und da wird so, habe ich es richtig verstanden, so eine Art Pop-Art-Ausstellung geben oder sowas. Also dass man, oder Pop-Up sagt man, dass man da so ein bisschen hineinkommt, wie wird das sein?
Ja, im Grunde haben wir im E-Werk selbst nur eine große Halle, wo wir Veranstaltungen unterbringen können. Das können Ausstellungen sein, aber auch das Kino. Also das Publikum hatte während der Berlinale ja schon eine Gelegenheit, sich die Halle anzuschauen. Das hat, finde ich, auch sehr gut funktioniert. Dann wird da gerade so ein kleines Studiokino eingebaut mit 34 Plätzen. Was natürlich für unsere eigene Sichtung gut ist, aber da kann man auch mal Filminitiativen von außen einladen zum Beispiel. Also eigentlich alles, was wir machen, kann in dieser Halle passieren und dann natürlich durch Kooperation. Also wir kooperieren auch schon mit anderen Kinos, mit anderen Häusern. Es gab ja auch im vergangenen Jahr diese sehr beeindruckende Ausstellung in der Völklinger Hütte zum Beispiel. Also ich sage immer, zentral bei der Kinemathek sind die Sammlungen und die Menschen, die da arbeiten. Und ob wir das nun im E-Werk machen, was natürlich schon echt ein ikonischer Ort ist in Berlin, trotzdem, der Platz ist begrenzt. Deshalb, wir müssen jetzt weiterdenken und in Kooperationen denken.
Ja, also du hast eine große Aufgabe, finde ich jetzt. Also die Wiedergeburt, du musst das fast ja sagen, einer wichtigen Institution. Und wie du schon sagst, das eine sind die Sammlungen, sind die Leute, die forschen, die da arbeiten. Das andere ist eben der Blick nach außen, also diese Öffentlichkeitsarbeit, die man machen muss. Und da könnte ich mir vorstellen, setzt du vielleicht dann auch nochmal eigene Schwerpunkte eben durch diese Osteuropa-Erfahrung, weil du ja so lange dich damit beschäftigt hast, möglicherweise hast du auch darüber gearbeitet, also über das russische Kino zum Beispiel, dass da vielleicht nochmal so eigene Akzente kommen?
Sicherlich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir zum Beispiel bei der Berlinale Retrospektive, die ich ja auch verantworten darf künftig, dass wir da den Blick vielleicht auch etwas mehr in Richtung Osten lenken. Und natürlich gibt es eine enorme Herausforderung, wie umzugehen mit Russland. Also in den russischen Archiven liegt nicht nur russisches und sowjetisches Filmerbe, sondern es gab da auch sehr viele Filme, die als Kriegsbeute mitgenommen sind nach Moskau. Das heißt, wenn die KollegInnen in Frankreich oder auch in Deutschland einen Film restaurieren und Ausschnitte suchen, oder Negative suchen. Oft sind die tatsächlich im Gosfilmer Fond, mit denen man momentan durch die Sanktionen eigentlich offiziell keine Beziehungen haben darf. Und das wird in den kommenden Jahren eine große Frage noch werden, auch fürs deutsche Filmerbe.
Auch die Frage, wie bewertet man dieses östliche, in dem Fall sowjetische Filmerbe vielleicht auch neu? Wie schaut man rauf? Wie geht man damit auch kreativ um? Das heißt ja nicht, dass man das ausklammern sollte, finde ich. Aber der Blick verändert sich natürlich jetzt auch durch die Lage in dieser Welt. Letzte Frage noch ganz einfach. Wie waren denn die Leute zu dir? Also als du jetzt angekommen bist, sagst du, ich bin die neue Chefin hier, jetzt geht's hier los, waren sie freundlich? Aber du kommst von außen, darf man jetzt nicht vergessen, auch wenn der eine oder andere dich natürlich kennt, aber da kommt nur jemand von ganz außen da rein.
Ich fand es bislang eigentlich wirklich sehr schön, muss ich sagen. Ich wurde sehr wohlwollend empfangen und auch auf so einer fachlichen Ebene. Es war sehr, sehr viel Verständnis da, dass ich natürlich aus einem anderen Bereich komme, aber die Leute, die momentan für die Kinemathek arbeiten, die wollen auch wirklich dieses lebende Archiv. Die wollen nach außen treten und deshalb fanden sie eigentlich jemand mit einem Festival-Hintergrund sehr, sehr willkommen. Also ich fühle mich sehr wohl da und freue mich auf die Zusammenarbeit.
Das hoffen wir natürlich, dass es weiter so gut geht. Du hast wirklich große Aufgaben jetzt vor dir und dafür wünschen wir dir hier auch auf Radio 1 alles Gute und wahnsinnig viel Erfolg. Jetzt für die spannende Tätigkeit als Chefin der Deutschen Kinemathek, Helene Geritzen war bei uns. Dankeschön.
Dankeschön, Kühn.
Wir wollen jetzt über einen Film reden, der hat uns schon bei einem wichtigen Festival sehr fasziniert, nämlich in Cottbus. Da ist er gelaufen und hat die Menschen sehr bewegt und sofort für Diskussionen gesorgt. Man hat sofort Lust, über diesen Film zu reden. Das kann man zum Glück auch, weil der Regisseur unterwegs ist mit seinem Werk, es begleitet. Und das ist auch wichtig bei einem solchen Film, der so feinfühlig und so einfühlsam erzählt von jungen Menschen, von Heranwachsenden, von Kindern in einer großen Notsituation und der zeigt, wie man ihnen helfen kann. Der Film heißt schlicht und einfach im Prinzip Familie. Und das gefällt mir schon so gut, weil es ja diesen Begriff Familie so erweitert und aufhebt und vielleicht auch neu definiert. Der Regisseur hat hier bei uns in Babelsberg studiert, ist also ein sehr erfahrener Dokumentarfilmregisseur, war auch schon sehr, sehr oft bei uns und ich freue mich sehr, dass er jetzt anlässlich seines neuen Films mal wieder bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Daniel Abmar. Hallo Daniel.
Hallo Knut, schön, dass ich hier sein darf.
Und ich habe mit dir schon so oft gesprochen über so verschiedene Filme, die du gemacht hast, aber bei diesem Film ist mir erst bewusst geworden, dass du ja nicht nur Regisseur bist, sondern dass du auch ein Vorleben hast, ein pädagogisches Vorleben nämlich. Also du hast so eine Grundschullehrerausbildung, also es gibt so eine pädagogische Ader bei dir, die vielleicht auch dazu geführt hat, dass du diesen Film jetzt unbedingt machen wolltest?
Ja, definitiv. Nagel auf den Kopf. Ich habe Grundschulpädagogik in den Niederlanden gelernt und ich war ganz jung, wo ich mit der Ausbildung fertig war. Ich war so 22, glaube ich. War noch ganz jung und naiv, habe nichts von der Welt gesehen und habe da festgestellt, ja, warte mal, ich will diesen Beruf gar nicht ausüben, weil ich will die Verantwortung gar nicht annehmen. Also ich habe gecheckt, eine Klasse mit SchülerInnen, ganzen Tag, ganze Woche und ich war so jung und hatte nichts gesehen. Und seitdem, also soziale Themen interessieren mich immer, pädagogische Themen. Und seitdem habe ich immer einen Respekt für Menschen, die sich das trauen, die diese Verantwortung eben nicht aus dem Weg gehen, so wie ich damals, sondern die es machen. Und ja, das habe ich dann gefunden hier.
Dieser Film ist genau eine Schilderung dieser Menschen und bringt sie uns sehr nahe, so wie auch die Kinder. Und es ist vielleicht schon mal notwendig zu erklären, was das für eine Institution ist. Es ist hier in Brandenburg, das ist schon mal klar. Ich finde, es ist ein sehr schöner Ort, auch der wird nicht weiter benannt. Das hat auch Gründe, denke ich mir, auch der Schutz muss ja schon da sein. Aber das ist schon eine besondere Einrichtung.
Na, es ist eine intensiv pädagogische Wohngruppe, wo wir den Film gemacht haben. Da wohnen 5 Kinder, sind es 5 Jungs. Es wechselt ab und zu ein bisschen Fluktuation. Und da ist ein Team von ErzieherInnen. Und die stehen vor allem zentral in unserem Film. Also wir wollen einen Film machen, um die Arbeit zu zeigen, um Menschen zu zeigen, die in einer Wohngruppe arbeiten, die eine Arbeit machen, die sonst nie gesehen wird. Also niemand spricht darüber. Zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Da wurde ja gesprochen sehr viel über die systemrelevante Berufe. Seitdem sind sie auch systemrelevant. Aber ich hatte sie nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen. Und tatsächlich haben die Erzieherinnen, die da gewohnt haben mit den Kindern, die haben 2-3 Wochen da gewohnt, haben deren eigene Familie nicht gesehen. Und die Kolleginnen haben mir Einkauf vor der Tür gestellt.
Du hast es eben schon gesagt, es ist also eine kleine Gruppe. Es sind wenige Kinder. Sie werden sehr gut betreut von sehr erfahrenen Pädagogen und Pädagoginnen. Aber es ist vielleicht doch noch nicht so ganz klar, und das sieht man da im Film ja so wunderbar, was eben das Besondere ist, was vielleicht auch der Unterschied ist zu einer normalen Einrichtung für Kinder, zum Beispiel ohne Eltern oder eben aus grundsätzlich schwierigen Familien. Ich finde, es gibt ja hier schon nochmal einen besonderen Ansatz und ein besonderes Ziel.
Was, glaube ich, in dieser Wohngruppe spezifisch, was ich da sehr gelungen finde und was deren pädagogischen Ansatz ist, ist, dass die mit ganz viel mit Beziehungsarbeit arbeiten. Und das ist, finde ich, das A und O. Deswegen finde ich diese Wohngruppe auch so interessant und haben wir diese Wohngruppe ausgewählt, um zu zeigen in unserem Film. Also die bauen da wirklich eine Beziehung auf mit den Kindern, die manchmal über Jahre geht. Ne? Also die Kinder kommen oft von verschiedensten Einrichtungen, haben schon viel erlebt. Und wenn sie dann hier in dieses Haus am See kommen, hoffentlich bleiben sie da dann auch ein bisschen länger und bauen sie da eine stabile Beziehung auf mit den Erzieherinnen und Erzieher, die übrigens keine Ersatzvater und Mutter sind, das betonen sie auch, es wird auch gesiezt, also Herr Wagner, Herr Gehriger und Frau Wagner sind die Hauptpersonen von unserem Film. Und man sieht tatsächlich, da wächst eine unglaubliche Beziehung und wenn die da ist, dann kann man große Schritte nach vorne machen mit den Kindern. Aber auch mit den Eltern.
Also weil du es gerade mit dem Siezen sagst, das hat mich wirklich sehr beschäftigt, weil ich auch jemand bin, der eigentlich sehr schnell und sofort und gerne duzt und dass die da immer drauf bestehen, ist aber auch ein symbolischer Akt, also von Nähe und Distanz. Es ist ja genau diese Balance, die sie einhalten müssen.
Und voll der Paradox, weil man baut so eine innige Beziehung auf, bleibt aber auf sie, damit es deutlich wird, wir sind keine Ersatzeltern. Und man arbeitet ja im besten Fall auch auf einen Abschied hinaus. Was im Film auch ein großes Thema ist tatsächlich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist ein Thema für einen von den Jungs in unserem Film, ja, wird er ausziehen, ja oder nein? Und dann, ja, das werden wir dann sehen, wie das ausgeht. Und dann muss man sich, bei allen Kindern muss man sich irgendwann auch wieder verabschieden. Und das ist natürlich ein sehr, ja, ein sehr schwieriger Moment, aber gleichzeitig, und das sagt eine Erzieherin auch im Film, auch ein sehr schöner Moment, weil ja, dafür machen wir doch den Job, dass ein Kind im Optimalfall wieder zurück zu seinen Eltern kann.
Also das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt und der bewegt einen natürlich auch als Zuschauer ungeheuer, wenn man sieht, wie diese Kinder natürlich immer hoffen, wie sie warten auf Besuch zum Beispiel, welche Enttäuschung es dann eben auch gibt, weil die Eltern eben überfordert sind. Das hat ja einen Grund, dass die Kinder dort sind. Und ich frage mich, wie war das eben auch für dich? Wie lange warst du da und wie hast du dann eben mit solchen ja schwierigen Situationen auch selber gelebt? Auch du musst ja in einer gewissen Distanz bleiben. Du bist jetzt der Dokumentarfilmregisseur und kein Hilfspädagoge.
Na, gleichzeitig war ich dann auch nicht Daniel, sondern ich war da auch Herr Apfmann. Das war halt Voraussetzung von der Einrichtung, um dieses Projekt machen zu können. Ich habe 5 Jahre recherchiert in der Einrichtung, also 5 Jahre Vorbereitung, und das war vor allem Beziehungsaufbau. Also wir mussten von allen AkteurInnen, alle Menschen auf dem Gelände, die in der Umgebung mit diesen Kindern und Menschen arbeiten, natürlich ein grünes Licht haben, dass da auch ein Vertrauen ist, dass die an uns glauben, ja, dieses Filmteam trauen wir hier zu, die lassen wir hier zu, wir können hier einen Film machen gemeinsam und wir machen da mit. Was ein sehr schöner Prozess war, will ich hier nochmal betonen, es war wirklich auf Augenhöhe. Alle haben mitgesprochen, mitgedacht und auch im Schnittprozess zum Beispiel wurde ganz viel Austausch hat da stattgefunden.
Also man kann da nicht einfach so reingehen und filmen, das ist völlig klar, man muss eine Beziehung aufbauen, das hast du gerade beschrieben. Jetzt im Kino zu sehen, der neue Film von Daniel Apfmann, Im Prinzip Familie, schildert eine sehr ähnlich betreute Wohngemeinschaft, eine Wohngruppe von Kindern im Brandenburgischen in einer sehr schönen Landschaft und wir erleben ja vor allem 2 Jungs, die im Mittelpunkt stehen. Wieso hast du gerade die beiden ausgewählt? Also bei einer Gruppe braucht man ja auch wie Mittelpunkt, mir schon klar. Aber warum gerade die beiden?
Ja, diese beiden Jungs im Film haben wir ausgewählt. Einerseits, weil ich die schon am längsten kannte. Die waren am stabilsten in der Wohngruppe, also längere Zeit. Und mit denen hatte ich auch das meiste aufgebaut. Und bei einem von diesen Jungs wird auch sofort am Anfang vom Film eine Zielsetzung klar. Er will nach Hause. Und das ist natürlich für uns, das war Gold, weil wir wussten, okay, da ist eine Dramaturgie, wird das Ziel erreicht? Und wie ist der Weg bis hin dieses Ziel? Das war sehr spannend. Der andere junge Kelvin, da ist auf jeden Fall ein großes Thema, die Beziehung mit seiner Mama auch, wo wenig Kontakt ist. Und es hat auch mit der Sprache zu tun. Also seine Mama spricht eigentlich nur Französisch und nicht so gut Deutsch. Er selbst kann gar kein Französisch mehr und spricht nur noch Deutsch, ist komplett, hat die deutsche Kultur angenommen. Und da ist ein großes Thema. Ja, das ist eine große Herausforderung für alle Menschen, was dann auch im Film sein Thema ist sozusagen.
Die Familie kommt aus Kamerun, da kommt also auch nochmal ein anderes Thema dazu. Neben all den familiären Schwierigkeiten, die alle Kinder kennen, ist es ja hier auch nochmal eine rassistische Erfahrung, die durchaus mitschwingt und die auch von ihm thematisiert wird, auch bei euch im Film.
Na, im Film hören wir auch, dass er geboren ist auf dem Mittelmeer, also auf der Flucht. Und das war für mich nochmal ein großer Moment. Dieses Thema hat auf einmal für mich persönlich ein Gesicht gekriegt. Das ist der Junge in unserem Film. Und das hat uns alle sehr bewegt. Und da war auch sofort klar, okay, der ist auch, außer aller Themen, die ich jetzt erzähle, er ist ein unglaublich liebenswerter Junge, der sehr sympathisch ist und den man sehr gerne sieht. Also ich will natürlich auch Menschen in meinem Film, Protagonistinnen und Protagonisten, die wo ich eine Sympathie habe und die man gerne guckt und gerne zuhört.
Wirklich gerne folgt in diesem Film. Nun gibt es eine andere Seite, die wir gar nicht erwähnt haben, die ich aber ganz wichtig finde in deinem Film, nämlich es wird alles mit reingenommen, was auch zum Arbeitsalltag dieser Pädagoginnen gehört, nämlich Papierkram, Listen schreiben, Berichte schreiben, Sitzungen, überlegen, wie die Finanzierung weitergeht, die Dienstpläne machen. Also all das hast du mit reingenommen, obwohl es ja nur auf den ersten Blick nichts mit Pädagogik zu tun hat. Warum spielt das so eine große Rolle?
Na, weil bei der Recherche deutlich würde, was die da eigentlich alles leisten. Das ist ja unglaublich. Stell dir jetzt vor, wenn du selber Kinder hast, 1 oder 2, aber die haben eben 5 und die müssen auch pünktlich in der Schule sein. Und das sind auch Kinder mit, die haben alle ein Päckchen zu tragen und haben Hintergründe. Und ein sehr schöne Szene in unserem Film finde ich die Szene mit Herr Gericke, der seinen ersten 24-Stunden-Dienst hat und wir sind dabei. Ja, er kriegt eine Einweisung, die Kinder müssen und dann muss er die Wohngruppe verlassen, damit er pünktlich in der Schule ist. Und dann, ja, wie geht es dann am nächsten Morgen, wenn es tatsächlich er das zum allerersten Mal alleine macht?
Und es kommen auch wirklich, das gehört auch dazu, Wutausbrüche, Verzweiflung dazu. Es sind auch sehr heftige Szenen im Film, die du mit sehr viel Diskretion aufnimmst, aber die dazugehören. Und dann erlebt man noch etwas, was ich auch so wichtig finde, weil wir haben ja keine Helden und Heldinnen, sondern es sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Ich finde, die Männer sind oft ziemlich heftig, ziemlich klar in ihren Ansagen. Einer war auch mal bei der Bundeswehr, glaube ich, merkt man irgendwie auch. Und auf der anderen Seite lässt du aber auch zu Momente der Zweifel oder des Nachdenkens. Mache ich das hier überhaupt richtig? Bin ich dem gewachsen? Also auch das lassen diese Leute ja zu.
war extrem wichtig für uns, um das auch zu erreichen, dass die das zulassen. Und das ist natürlich wahnsinnig schön, wenn dann eine, ich sag mal, emotionalere Szene passiert ist, etwas mit einem Kind. Und danach haben wir dann mit der Erzieherin oder Erzieher, ja, ihm oder sie einfach mal gefilmt, während sie nachdenkt darüber oder während es grubbelt im Kopf. Und das spürt man und man sieht es an die Gesichtsausdrücke, dass das gerade, ja, verarbeitet wird. Und das sind natürlich wunderbare dokumentarische Szenen.
Also bei Festivals ist der Film schon gelaufen, jetzt ist er so im Kino. Wie reagieren die dann? Also ich kann mir vorstellen, du hast logischerweise denen das schon auch mal gezeigt, vielleicht sogar vorher, damit sie wissen, wie sie da im Film rüberkommen. Also wie sind die Reaktionen?
Na, wir hatten die allererste Premiere bei Doc Leipzig. Ah, ja. Und das war eine großartige Sache. Da waren die ProtagonistInnen auch alle vor Ort. Und das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Die sind nicht gewöhnt, in so ein großes Kino vorne zu stehen und dann Fragen vom Publikum zu beantworten. Aber was so schön war, dass die einen Applaus gekriegt haben. Knut, du wirst nicht wissen, wie lang das ging. Also das war Wertschätzung pur. Die Menschen haben geklatscht für die Arbeit von diesen, ja doch, Heldinnen und Helden. Menschen, die diese Arbeit machen, die wir selbst alle nicht machen. Und ich schätze es enorm, dass die da, ja, diesen Beruf gewählt haben und sich so toll da engagieren. Ja, und bei dieser Premiere, das war wunderschön, da haben die beiden Protagonistinnen uns gesagt und das Publikum gesagt, dass wir als Filmteam jetzt im Prinzip auch ein bisschen zur Familie dazugehören. Wie so Onkels und Tanten, haben sie gesagt, die ab und zu Besuch sind. Voll schön, dann ist es gemütlich, aber dann sind sie auch eine Weile wieder weg. Ist auch völlig okay. Und das war natürlich ein sehr schönes Kompliment.
Und der Film ist eine einzige Hymne für diese Menschen. Den kann man jetzt also auch im Kino sehen. Man kann die Menschen kennenlernen, aber auch die Kinder kennenlernen. Und man kann darüber nachdenken, was bedeutet Familie? Nämlich dieser große Begriff von Gemeinschaft. Also im Prinzip Familie fragt er eben, was ist Familie überhaupt? All das wird in diesem Film mitdiskutiert, den Sie im Kino sehen können. Sie können aber auch mit Daniel diskutieren, denn er hat sich einiges vorgenommen. Ist jetzt also auf großer Kinotour in Berlin. Das ist dann der tollste Tag am Montag, also Pfingstmontag. Am Pfingstmontag ist er um 15 Uhr im FSK, um 17 Uhr im Union-Kino und um 19.30 Uhr im Movimento, also drei Vorführungen, drei Diskussionen, das ist zu schaffen, das bekommst du hin. Und am Dienstag drauf, das ist dann der 10.06. um 17 Uhr in Cottbus, also da, wo der Film ja auch schon mal mit großem Erfolg gelaufen ist, im Weltspiegel präsentiert vom Festival des Osteuropäischen Films, wo dein Film ja eben auch zu sehen war. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Dani, wünsche dir jetzt immer viel Kraft für deine Tour und dem Film viel Erfolg. Im Prinzip Familie. Vielen Dank.
Vielen Dank, Knut.
Die Dokumentale am Donnerstag geht es los in vielen Kinos in Berlin. Das ist wirklich eine ganze Reihe und das ist ein großes, die ganze Stadt umspannendes Festival inzwischen geworden. Und wenn ich mir so ansehe, was so die Leute sich vorgenommen haben, denke ich auch. Also im Vergleich zum vergangenen Jahr, also bei der ersten Ausgabe, war auch schon richtig viel los. Aber dieses Jahr ist es fast wie eine Explosion höchst unterschiedlicher Veranstaltungen und sehr vieler Filmvorführungen. 40 Filme insgesamt sind es, davon 10 im Wettbewerb. Und ich begrüße jetzt erstmal ganz offiziell und gratuliere natürlich zur zweiten Ausgabe. Schön, dass ihr es geschafft habt, die erste ist ja immer die schwerste und jetzt kommt die zweite. Anna Rams-Kogler-Witt ist bei mir. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Mal schauen, ob die erste die schwerste war. Wir haben uns tatsächlich sehr viel vorgenommen, freuen uns aber auch schon total
es
drauf.
Es ist wirklich wahnsinnig viel. Und ich frage natürlich jetzt gleich am Anfang, was ich damals auch schon gefragt habe. Also nicht einfach zu sagen, Dokumentarfilm hatten wir gerade einen sehr schönen klassischen, würde ich sogar sagen. Also im Prinzip Familie, das ist ein ganz typischer Dokumentarfilm, wie man ihn kennt und liebt. Ihr erweitert ja diesen Begriff ganz radikal. Vielleicht kannst du mal sagen, warum und wohin diese Erweiterung führt.
Genau, zuerst ein Filmtipp. Im Prinzip Familie ist wirklich unfassbar schön. Unbedingt anschauen. Wir hatten das große Glück, den Film letztes Jahr im Rahmen unseres Fachprogramms begleiten zu dürfen. Wir haben den Begriff erweitert, weil wir uns in das nicht-fiktionale Erzählen grundsätzlich verliebt haben. Das reicht für uns vom Sachbuch über den Podcast bis hin eben zum Dokumentarfilm. Aber auch in experimentellere Bereiche wie Virtual Reality, worüber man auch wunderschön Realitäten zeigen kann. Oder wir öffnen dieses Jahr nicht mit einem Film, sondern mit einem immersiven Ballett über Marlene Dietrich, was auch eine spannende Art des nicht fiktionalen Erzählens ist.
Das am 11. Juni dann finde ich auch besonders schön. Also das ist ein Vorspiel, wenn man so will, weil wir hatten ja gerade die Chefin der Kinemathek da, die ja das ganze Erbe von Marlene auch besitzen und irgendwann hoffentlich auch mal wieder präsentieren können. Aber da frage ich schon, geht das nicht ein bisschen zu weit? Also Ballett-Performance, klar, toll, Marlene ist es immer wert und hat es verdient. Aber zu Beginn eines Dokumentarfilmfestivals tanzen lassen?
Also wir kombinieren es tatsächlich Tanz, Lesung, Filmausschnitte. Also es ist nicht nur Tanz. Und ja, man kann sagen, das ist sehr weit. Andererseits war es für uns, wir sehen das Festival immer als Experimentier- und Spielwiese, als einen Ort, wo wir Leuten Spaß an Erzählformaten vermitteln wollen und sie einladen wollen, Sachen mit uns gemeinsam zu entdecken. und zu erleben. Und damit war die Idee, Marlene und diese Kooperation mit der Berlin Ballet Company, einfach einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir trauen uns, wir machen das, wir zeigen dann auch im Anschluss einen Film über Marlene Dietrich. Das heißt, es ist schon sehr nah am Film dran und wir sind ja in den Ateliergans, da hat sie tatsächlich ganz viel gedreht selber auch. Und wir nehmen dieses Drehen an diesem Ort auch auf in der Performance und in den Filmausschnitten und in den Lesungen, die wir, also in den gelesenen Teilen, die wir zeigen.
Wo ist das überhaupt? Dieser Atelier Gardens ist ja wichtig zu wissen, weil das ist ja das Festivalzentrum in diesem Jahr, so eine Art Campus sogar soll das sein. Dann.
Genau, das ist wunderschön. Das ist an der Außenseite vom Tempelhofer Feld, kommt man auch sehr gut hin, übers Tempelhofer Feld drüber, einmal die Oberlandstraße entlang. Mhm. Und dann ist da das älteste Filmstudio Berlins, also innerhalb der Berliner Grenze. Dort wurde tatsächlich ab, ich glaube, 1918 gedreht. Anfangs Stummfilme und dann auch Farbe und dann auch Ton, umgekehrt, zuerst Ton, dann Farbe. Und das ist ein wahnsinnig schöner Campus. Der wurde gerade neu hergerichtet. Da wird immer noch zum Teil gedreht, zum Teil finden Veranstaltungen statt, zum Teil arbeiten dort Menschen. Es gibt ein sehr, sehr schönes Freiluftkino, das den ganzen Sommer über bespielt wird. Und wir haben das Glück, wir dürfen in den alten Studios drinnen Veranstaltungen machen. Kinos, die haben auch ein fixfertiges Kino in Ton 1 drinnen. Und auf der Dachterrasse mit Blick übers Tempelhofer Feld auf den Fernsehturm Lesungen.
Rainer Rother zum Beispiel wird dabei sein,
den Rainer wir auch schon erwähnt haben als sein, den genau.
ehemaligen Chef der Kinematik.
Unter anderem neben sehr vielen anderen schönen Büchern von Autorinnen und Autoren.
Anna, jetzt sind wir so ein bisschen im Rahmenprogramm, lass uns dabei bleiben, wir gehen nachher nochmal ein bisschen mehr auf das zentrale Programm ein, aber ich finde es interessant, wie viele Dinge ihr anbietet, die doch immer wieder eine neue Perspektive vielleicht auf das Dokumentarische werfen. Also es gibt ein Kinderprogramm zum Beispiel, Fotografie, Videokunst, das ist ganz wichtig. Dann wird Donata Wenders, ich finde, ganz wichtigen Beitrag leisten, nämlich Ode an das Handwerk, finde ich ganz toll, weil wir leben in so digitalen Zeiten und man denkt, alles ist irgendwie jetzt im Computer machbar. Also das ist ja sogar vielleicht sogar ja, so eine Art Rückbesinnung auf das, was mal wichtig war oder nach wie vor noch wichtig sein könnte, das Handwerk zu beherrschen?
Handwerk ist, finde ich, ein total wichtiger Aspekt in unserem Leben, auch im Film. Film ist ein großes Handwerk, auch wenn man drauf schaut, wie man arbeitet, welche Einstellungen, welche Belichtung, wie man schneidet. Ich habe das jetzt auch gerade, wie ich zuschauen durfte, bei deiner Kollegin, die den Tonschnitt macht, gesehen. Das ist ein Fingerspitzengefühl. Mhm. Und auch ein Festival aufzusetzen, ist ein Fingerspitzengefühl und Handwerk. Und deswegen ist es umso schöner, dass Donata Wenders zu uns kommt mit dieser wirklich, wirklich fantastischen Installation. Es ist eine Liebeserklärung an das Handwerk. Man sieht Menschen, die im Handwerk arbeiten, bei ihrer Arbeit. Sie begleitet die auf eine sehr, sehr ästhetisch schöne Art und Weise, die Lust macht, selbst auch Dinge anzugreifen, wieder was zu machen, raus aus der digitalen Welt zu gehen.
Anna Rams-Kogler-Witt ist bei uns. Sie ist die Chefin der Dokumentale. Zweite Ausgabe beginnt kommenden Donnerstag, also am Mittwoch dann die Eröffnung mit Marlene, aber Donnerstag geht das eigentliche Programm los. 20 Deutschland-Premieren sind dabei bei diesen 40 Filmen. Also es ist ein sehr umfangreiches Programm, was die Filme auch betrifft. Aber darüber sollten wir schon noch mal jetzt reden, was ihr da anbietet. Also was vielleicht zum Kern in diesem Jahr für euch besonders wichtig ist, wenn es um aktuelles dokumentarisches Erzählen geht.
Für uns ist es wichtig, auch hier die Bandbreite des dokumentarischen Erzählens zu zeigen und wirklich jeden ins Kino einzuladen. Wir haben Filme von Flamingo über tatsächlich Flamingos oder Animal Pride, Schwulsein im Tierreich, bis hin zu aktuellen politischen Themen wie den wunderbaren Film von Alina Krenak, Curtains, über häusliche Gewalt. Wirklich sehenswert, hat gerade Deutschland-Premiere gehabt, hat bei uns die Berlin-Premiere. Der hat eine ganz andere Herangehensweise. Sandra Hüller spricht die Erzählungen von Frauen und dazu hast du Tanzszenen, die die Emotionalität aufgreifen. Ein sehr empfehlenswerter Film.
Der gerade in Schwerin übrigens auch ausgezeichnet wurde. Da hieß er noch Fassaden übrigens. Facades.
Ist der deutsche Titel.
Ah, okay, Fassaden.
Curtains ist der internationale.
Ah, darum habe ich ihn erstmal nicht wiedererkannt, weil es ist fantastisch, wie Sandra Hüller übrigens diese vorgefertigten Texte spricht. Also unfassbar.
Das ist Gänsehaut.
Ja, so eine Vergegenwärtigung. Also ganz wichtiger Film. Auch da sieht man übrigens, wie unterschiedlich dokumentarisches Erzählen sein kann, dass da die Tanzszenen eben auch Ausdruck sind der seelischen Lage der Erzählenden. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Was gibt es noch?
Genau, und dann haben wir zum Beispiel auch noch Blue Road, The Edna O'Brien Story, ein sehr schöner Film über die irische Schriftstellerin, der poetisch ihr Leben und ihre Beziehungen zu internationalen Stars und dieses Glamour-Leben in den 70er Jahren erzählt. Den zeigen wir unter anderem im Rahmen unserer D-Launch-Reihe, wo wir Filme in ungewöhnliche Orte, zum Beispiel in Clubs bringen. Blue Road, The Edna O'Brien Story im Tresor Globus. Mhm. Ich glaube, das wird eine sehr schöne Veranstaltung. Und dann natürlich, wir leben in einer sehr politischen Zeit, wo sehr viel leider auch sehr traurig ist. Wir zeigen unter anderem, neben vielen anderen Filmen, The Accidental President in Kooperation mit Transparency International über die belarussische Politikerin Svetlana Tikhanovskaya. Und der Film folgt ihr und erzählt wirklich vom ersten Moment an, wo ihr Mann verhaftet wird, bis dass sie ins Exil geht, ihre Geschichte und wie sie plötzlich in diese politische Rolle quasi reingefallen ist. Ein sehr beeindruckender Film auch über eine starke Frau.
Und immer aktuelle Konflikte werden eine große Rolle spielen. Ukraine, Serbien, die Protestwelle dort, auch das spiegelt sich jetzt schon wieder in eurem Programm, von dem man ja doch erhofft, dass sie, wenn die da hinkommen, die Leute ein Bedürfnis danach empfinden, zu reden. Das ist ja immer wichtig, gerade beim dokumentarischen Film, finde ich. Also wie fangt ihr dieses Bedürfnis auf?
Indem wir tatsächlich zum offenen Gespräch einladen. Wir haben nach den meisten Filmvorführungen Gespräche mit den Regisseurinnen oder mit Expertinnen. Wir haben ganz viele fantastische Partnerinnen an Bord, die uns Expertinnen zu den Themen schicken. Du hast gerade das Thema Serbien erwähnt. Wir zeigen die Fotoausstellung gemeinsam mit der Simonovic Foundation. Das ist eine Stiftung, die im Gedenken an einen serbischen Journalisten gegründet wurde, der wahnsinnig viel für das Thema Pressefreiheit getan hat, und haben auch zu der Ausstellung ein Gespräch mit Studierenden aus Serbien, die zu uns kommen und hier nochmal ihren Ansatz erklären, weil was man bei Serbien vergisst, es ist der längst anhaltende Studentenprotest in unserer Geschichte weltweit. Das weiß noch fast keiner. Die Ausstellung ist sehr ermutigend, auch wenn es erstmal einen traurigen Anlass hat, aber die Geschichten sind ermutigend und machen Lust.
Also Ermutigung finde ich ein schönes Stichwort, gerade jetzt also in diesen Zeiten, und das kann dieses Festival leisten, das will es auch leisten, beginnt am 12., geht bis zum 22., also 10 Tage, rund um den Dokumentarfilm in Berlin, die Dokumentale. Wünsche viel Erfolg, natürlich viele spannende Gespräche. Dankeschön.
Vielen lieben Dank für die Einladung, es war sehr schön.
Anna Rams-Kogler-Witt war bei uns.
Radio 1. Nur für Erwachsene.